Also wenn wir uns auf das Themenfeld Corporate Venture Capital beziehen, dann glaube ich, ist es extrem wichtig, dass es eben eine klare Unabhängigkeit der CVC-Einheit gibt, dass auch klar ist, dass die dementsprechenden Netzwerke und Synergien eine Rolle spielen müssen und dass eben ein CVC nicht gemanagt wird wie eine weitere Einheit aus einer Gewinn- und Verlustrechnungsperspektive. Also das heißt, es braucht einfach eine strategische Klarheit, was dieser CVC leisten soll und leisten darf. Und dann ist auch schon der erste Schritt zum Erfolg gemacht.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Helmut Kranzmeier. Man sieht es ihm nicht an, aber Helmut ist schon seit rund 3 Jahrzehnten im Tech-Ökosystem unterwegs und zwar in so vielen Rollen, dass ich jetzt die gar nicht alle aufzählen kann. Er ist nach wie vor Senior Advisor der Tech-Investment-Bank Drakestar. Er war lange in der Kommunikationsberatung im Tech-Kontext. Er war selbst Fintech-Gründer. Er ist in verschiedenen Aufsichtsraten bei Startups und zudem ist er auch noch in der Entrepreneurship-Lehre tätig an der European School of Management and Technology in Berlin. Ein roter Faden, glaube ich, der alles irgendwie durchzieht, das ist, dass Helmut im Grunde sich immer mit der Frage beschäftigt hat, wie lassen sich technische Ideen finanzieren, so dass sie dann die Chance haben, dass sie auch irgendwie neue Märkte erobern. Und oft genug geht es dabei und insbesondere auch in den letzten Jahren ganz stark um Deep Tech Innovation. Das heißt, in dieser Folge geht es mal wieder ums Geld und um die Frage, wie kriegen wir die Kohle zusammen, damit Deep Tech auf die Straße kommt, auch und insbesondere in Deutschland und Europa. Danke, Helmut, dass du dir die Zeit nimmst.
Vielen Dank, Thomas, für die Einladung in eurem Podcast.
Welche Rolle spielt Geld in deinem Leben?
Geld ist ein Thema, das uns alle betrifft, ob wir viel davon haben oder wenig. Natürlich spielt Geld auch eine Rolle, wenn es um Sicherheit geht, insbesondere die Absicherung der Familie oder der Zukunft. Aber Geld ist sicher nicht mein Hauptantrieb für die Dinge, die ich tue.
War es denn mal knapp bei dir, irgendwann Geld? Oder kommst du aus einem Milieu, wo man sagen kann, okay, wir sind irgendwie in einer Mittelschicht, bist du aus einer Mittelschichtsfamilie oder du bist ja relativ früh zumindest ins Banking gegangen und von den Menschen, die ich kenne, die ins Banking gegangen sind, bei denen hat ja Geld trotzdem eine Rolle gespielt, auch in Bezug auf Antrieb.
Nee, also ich bin ein Arbeiterkind, meine Eltern waren selbstständig, haben Autoreparaturbetrieb und ich habe aber relativ früh die Entscheidung getroffen, eine Ausbildung zu machen, damals bei der Deutschen Bank und habe dann eben über den zweiten Bildungsweg sowohl ein Studium absolviert als auch ein Executive MBA drauf gesattelt. Was natürlich immer eine zeitliche Herausforderung ist, wenn man Vollzeit arbeitet. Und wahrscheinlich hat ein Großteil meiner Freunde mehr Spaß und mehr Partys als ich zu dem Zeitpunkt.
Und trotzdem ist das ja eigentlich total spannend. Ne? Du hast mit mittlerer Reife bist du ins Berufsleben eingestiegen, quasi mit einem extrem konventionellen Start, einer Banklehre. Bist dann aber sehr schnell bei den Innovationsthemen gelandet, also eigentlich bei den Dingen, die eher unkonventionell sind, richtig?
Es waren wahrscheinlich auch Zufälle, die dazu geführt haben, aber ich war relativ früh bei der Deutschen Bank in München mit Innovationsthemen befasst. Das war zum Zeitpunkt, als der neue Markt sehr aktuell war. Es gab in München große Initiativen zum Thema Tech und Biotech. Und die Deutsche Bank hatte damals schon den Ansatz, sich eben um Gründer, um Innovationsthemen zu kümmern. Und in dem Kontext habe ich mich dann eben sehr früh mit Gründern und dementsprechenden Bankprodukten auseinandergesetzt.
War bei dir persönlich das Geld mal knapp oder richtig knapp?
Ja, gerade am Anfang meiner Karriere musste ich natürlich auch mit weniger auskommen. Aber weil ich eben so früh angefangen habe, auch zu arbeiten, hatte ich auch mit Anfang 20 dann eben auch die Freiheit, eine eigene Wohnung zu finanzieren, mich um Themen zu kümmern, die mir wichtig waren. Damals eben sehr viel gereist, sehr viel Backpacking gemacht in Afrika, was man eben in dem Kontext nur machen konnte, wenn man eben das nötige Kleingeld hatte und eben nicht reich aufgewachsen, sondern die Sachen selber verdient.
Du bist Generation Golf, hattest du einen Golf?
Ich hatte kein Golf, liegt aber auch daran, dass meine Eltern einen Peugeot sozusagen Reparaturbetrieb hatten.
Okay, verstehe. 305er oder sowas?
Genau so. Ich glaube, alle Modelle, die es da gibt, waren mal in meinem Leben, spielten mal eine Rolle.
Wie knapp ist denn in deiner Wahrnehmung das Geld in Deutschland für Deep Tech? Gehen wir mal in medias res.
Also ich glaube, im Vergleich zu den USA und Asien ist es natürlich knapper. Wenn ich mir aber die absoluten Zahlen für Deutschland ansehe, und als Disclaimer, ich die letzten Zahlen nicht gesehen habe, waren für 2022, dann würde ich schon sagen, dass wir eine gute Basis haben. Und wenn ich mit Investoren spreche, gibt es auch eine große Anzahl, die sagen, ja, sie wollen irgendwie in Deep Tech die nächsten 12 Monate investieren. Ihr einzige sozusagen, das Bild, das düsterer wird, ist, ich glaube, viele dieser Zahlen und viele dieser Investments sind im Pre-Seed- und im Seed-Bereich. Und gerade wenn du eben Deep Tech machst, was ja per se eher Asset-Heavy ist, dann hast du, glaube ich, schon als deutscher Gründer, Gründerin Probleme und Herausforderungen, Anschlussfinanzierungen in der Größe von deutschen Investoren zu bekommen.
Ich glaube auch, ne? Also die Zahlen, die du gerade gesagt hast, die hören sich ja vielleicht auf den ersten Blick oder sehen auf den ersten Blick recht groß aus. Im internationalen Vergleich sind es eindeutig kleine Zahlen und sie beziehen sich im Wesentlichen auf die Frühphaseninvestitionen. Warum tun sich denn deutsche Investoren so schwer, in dieser Asset-Klasse hochinnovative Produkte dann einzusteigen, wenn eigentlich das Risiko ja sinkt, nämlich in der Wachstumsphase?
Ich glaube, dass wir eine unterschiedliche Risikokultur in Deutschland haben, dass eben gerade auch Unternehmen, aber auch Investoren zögern, die richtig großen Ideen zu finanzieren. Und das muss sich, glaube ich, ändern. Also aus dieser deutschen Ingenieurskunst und R&D-Perspektive macht man das, aber jetzt nicht so diese großen Ideen, die wirklich transformativ sind.
Aber warum?
Ich glaube, dass es hauptsächlich an dem fehlenden Mut liegt und das Risiko auch zu scheitern, dass man sich dem Thema nicht nähert.
Wir wissen aber doch, und ne, das sind ja irgendwie, wenn du die großen Family Offices anguckst und so, das sind ja kluge Menschen, die über viel Geld entscheiden und wo es investiert wird. Warum erkennen die nicht, dass kein Risiko einzugehen in dieser Zeit ein großes Risiko ist? Oder umgekehrt formuliert, sie ja sehr wohl wissen können, dass wenn man das geschickt spielt, dieses Spiel, es hochlukrativ sein kann. Die amerikanischen Ventures machen das ja vor. Ergo, nochmal die Frage, warum machen sie es nicht?
Es gibt ja durchaus positive Beispiele. Und wenn wir mit den Family Offices anfangen, dann glaube ich, gibt es schon auch eine Reihe davon, die in Deep Tech investieren, immer dann, wenn es eine Ausrichtung gibt des Family Offices, wo eben Familien sich auch eben mit den dementsprechenden Technologien auskennen, wenn es den klaren Auftrag und das Mandat gibt, das auch zu machen. Oder zum Beispiel, wenn eine neue sozusagen Familiengeneration auch Verantwortung in dem Family Office übernimmt, dass man eben sagt, man möchte transformative, zum Beispiel Sustainability-Themen sozusagen angehen, dann wird da auch investiert. Und es gibt ja auch durchaus positive Beispiele im CVC-Umfeld oder bei Corporates. Zum Beispiel alles, was rund um Chemovator bei der BASF entstanden ist, würde ich durchaus als positives Beispiel sehen, wo auch wirklich in transformative Technologien investiert wird.
Genau, CVC, die Abkürzung Corporate Ventures. Wo gibt es da erstmal jetzt vielleicht global gesehen? Mal, das ist ja schon auch eine mindestens ambivalente Bilanz oder gemischte Bilanz, die bisher hatten. Wann sind Corporate Ventures fähig, tatsächlich radikale Innovationen in die Welt zu bringen? Und wann gerade nicht? Kannst du da mal, ich weiß, ne, dass du ja auch ein ASMT mit denen zu tun hast. Was sind da Erfolgskriterien oder Marker, wo man weiß, die machen was richtig und die machen vielleicht nicht so viel richtig, weil da ist in der Vergangenheit ja auch viel Geld versenkt worden, das weiß man ja.
Also wenn wir uns auf das Themenfeld Corporate Venture Capital sozusagen beziehen, dann glaube ich, ist es extrem wichtig, dass es eben eine klare Unabhängigkeit der CVC-Einheit gibt, dass auch klar ist, dass die dementsprechenden Netzwerke und Synergien eine Rolle spielen müssen und dass eben ein CVC nicht gemanagt wird wie eine weitere sozusagen Einheit aus einer Gewinn- und Verlustrechnungsperspektive. Mhm. Also das heißt, es braucht einfach eine strategische Klarheit, was dieser CVC leisten soll und leisten darf. Und dann ist auch schon der erste Schritt zum Erfolg gemacht.
Fällt dir eine Erfolgsgeschichte ein? Wo ist es denn mal einem großen Corporate gelungen, dieses, ne, das Bild ist dann einmal, wir bauen irgendwie so ein kleines Schnellboot und das fährt dann voraus und erobert irgendwie den Markt, den wir selbst nicht erschließen können. Wo ist das denn mal gelungen?
Es gibt wahrscheinlich nicht die großen Leuchttürme, wo es die Durchbrüche gab, aber ich glaube, in der Breite, insbesondere in der angewandten Technologie, auch im Chemiebereich, da glaube ich, gibt es durchaus Themen, die sehr erfolgsversprechend sind. Und ich glaube, der eine Leuchtturm, den man sozusagen sieht, obwohl es jetzt kein sozusagen Corporate Venture war, aber eben dieses ganze BioNTech-Thema, was ja durchaus in Deutschland sozusagen entwickelt worden ist und eine Weltmarktreife sozusagen gesehen hat, das sind durchaus sehr positive Beispiele.
Welches Mindset braucht dann so ein Corporate, dass es tatsächlich auch intern umsetzt, das, was du gerade gesagt hast, nämlich im Grunde hast du ja gesagt, die müssen loslassen können. Die müssen auf der einen Seite das Geld geben, auf der anderen Seite vielleicht Marktzugänge und drittens müssen sie loslassen können und wenn es blöd läuft, haben sie auch noch ein Startup, was im Grunde ihren eigenen Markt kannibalisiert. Ziemlich hohe Anforderungen an einen Vorstand oder einen CEO, das zulassen zu können, oder?
Genau, also für mich geht es immer los bei dem ganzen Thema Unternehmenskultur. Das heißt also, wie offen ist ein Unternehmen für Innovationsprozesse und das Eingehen von Risiken? Und dann, glaube ich, sind es eben zwei sehr unterschiedliche Themen, ob ich einen CVC aufsetze oder ob ich ein Corporate Startup mache. Ja, weil beim Corporate Startup spielt auch immer eine Rolle, dass es eine Rückkopplung gibt ins Kerngeschäft, dass man damit irgendwie auch Beschleunigung erreichen möchte. Ein CVC aus meiner Perspektive sollte immer in einer Finanzmetrik gemanagt werden. Ja, da gab der Corporate Geld rein, da gibt es bestimmte Renditeerwartungen und so wird der auch gemanagt. Und ob es dann Synergien mit dem Kerngeschäft gibt, ist schön und sollte auch gemeinsam versucht werden auszubauen, aber das sollte nicht das hauptsächliche Entscheidungskriterium für die Investition sein.
Und das ist ein Portfolio-Management, ne? Also was wir oft gesehen haben in den letzten Jahren, ist irgendwie, dass das eine oder andere, der eine oder andere große Konzern sich überlegt hat, ne, da möchte ich mal was versuchen und dann hat er 1-2 Testballons gestartet und wenn die dann nicht hochgeflogen sind, dann waren sie frustriert und haben es wieder sein lassen, während CVC ja im Grunde ein Portfolioaufbau ist, so wie das ein Venture auch machen würde insgesamt, oder?
Es gibt ja durchaus in Deutschland auch Beispiele, wo große Corporates versucht haben, im Corporate-Startup-Bereich ein Portfolio aufzubauen und ich glaube auch, dass das der absolut richtige Weg ist. Und es war nicht notwendigerweise etwas, was mit einem Corporate-Venture-Arm zu tun hatte, sondern eben einfach ein eigenes Ökosystem aufzubauen, das eben auch Rückkopplung hat zum Kerngeschäft. Was man eben feststellen muss, ist, auch vor dem Hintergrund natürlich einer angespannteren Lage bei den Corporates, viele dieser Initiativen sind gestoppt worden oder werden nicht weiter ausgebaut. Wenn man aber sozusagen ein Corporate Venture Fund hat, dann habe ich eben ein bestimmtes Zeitcommitment für die Investments, andere Return-Perspektiven. Also deswegen würde ich die beiden Bereiche auch trennen. Also das heißt, aktuell Portfolioaufbau für Corporate Ventures, eher ein Thema, das im Moment nicht so im Fokus steht, bei dem Thema sozusagen Corporate Venture Capital, bestehende Funds, bestehende Investments, da gibt es durchaus, wie gesagt, sehr große Erfolgsgeschichten.
Welche Rolle kann Private Equity in der Deep Tech Finanzierung spielen?
Private Equity ist ein sehr guter initialer Investor. Ich glaube eben schon, dass wir in Deutschland da auch eine gute Basis haben. Aber eben zurückzukommen auf das, was ich schon mal gesagt habe, ich glaube halt sehr stark im Pre-Seed- und Seed-Bereich, wo es sehr stark darum geht, ich investiere in die Gründer, sehr stark darum geht, ja, ich verstehe die Technologie, aber wenn ich dann zum bestimmten Punkt komme, wo ich dann sage, okay, jetzt muss ich wirklich nach einer Marktreife skalieren, größere Tickets schreiben, dann ist eben meistens nicht unbedingt ein deutscher Investor da, der das dann weiterträgt.
Ja, aber ich frage ja auch noch Private, also das ist ja das Problem. Also Private Equity hat ja jetzt zumindest die Größe der Tickets in der Regel, mit der sich das Wachstum finanzieren ließe. Also wie bringen wir denn dann, wie in den USA, Private Equity auch in Europa dazu, in einer Wachstumsphase Stage 3, Stage 4 richtig reinzugehen?
Wenn man im Deep Tech Bereich brauchst du, glaube ich, zwei Themen. Das eine ist, du brauchst einen staatlichen Hebel in Deutschland, in Europa, der dann eben größere Investitionen auch flankiert. Und du brauchst dezidierte neue Funds, die eben auch Deep Tech in Europa in der Größenordnung finanzieren. Und dafür brauchst du eben positive Leuchttürme und brauchst halt auch irgendwie Ankerinvestoren, die das mitgehen. Und da sehe ich halt gerade, dass auch da wahrscheinlich ein Ankerinvestment aus europäischen Institutionen sinnvoll und notwendig ist, um das sozusagen weiter voranzutreiben.
Also keine Sorge, wir bei der Sprint sind nicht dafür, dass sich der Staat aus Deep Tech Investment zurückzieht, aber lass mich das dennoch mal hinterfragen an der Stelle, ne? Zum Beispiel am Beispiel Lilium. Auf der einen Seite sind natürlich 50 Millionen staatliche Bürgschaft oder in dem Fall Bürgschaft aus dem Bundeshaushalt ist eine Petitesse, wo man sich immer fragt, um Gottes Willen, warum habt ihr das jetzt nicht gemacht, wenn ihr doch dann im Nachhinein 35 Millionen alleine an Insolvenzkosten am Bein habt, ne, und auf die 15 Millionen 7,5% Zinsen bekommen habt. Aber gleichzeitig, lass mich die Rückfrage stellen, Herrgott, da gab es private Investoren, die weit über 1 Milliarde reingegeben haben. Warum sind die so bekloppt und lassen das dann wegen 50 Millionen staatlicher Bürgschaft über die Klippe springen, also Ball zurückgespielt, ne, an diesem Beispiel? Wie kann es sein, dass sich dann Menschen, ne, also Institutionen oder Einzelpersonen, die so viel Geld reingesteckt haben, dann gewissermaßen ihre Entscheidung abhängig machen von einer Petitesse staatlichen Geldes?
Also ich bin nicht nah genug dran, um die Situation bei Lilium wirklich beurteilen zu können. Aber ich glaube, als ehemaliger Banker, was schon auffällt, ist, also wenn kurz nach Absage einer Bürgschaft Insolvenz angemeldet wird, dann war wahrscheinlich auch das Instrument einer Bürgschaft und insbesondere einer staatlichen Bürgschaft dann auch das Falsche. Und irgendwie aus der Sicht eines Steuerzahlers kann ich auch es nur begrüßen, dass diese Bürgschaft dann nicht bereitgestellt worden ist. Am Ende ist es eine Frage von privatem Geld und privaten Investitionen gewesen, dieses Geschäftsmodell weiterzuführen. Aber wie gesagt, wenn es dann am Ende auf der Kippe steht, Insolvenz angemeldet werden muss, dann war es wahrscheinlich auch eine Investorenentscheidung, eben nicht mehr mitzugehen. Aber wie gesagt, ich war nicht nah genug dran, um das wirklich final beurteilen zu können.
Okay, aber ich lese das jetzt so, was du sagst, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die internen Probleme so groß waren, dass sie eben durch eine Bürgschaft auch nicht hätten gerettet werden können.
Genau, und wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich glaube, in so einer Situation ist dann auch eine Bürgschaft einfach das falsche Instrument. Und wie gesagt, aus Sicht eines Steuerzahlers muss ich dann sagen, warum soll der Staat eine Bürgschaft geben beim Unternehmen, das irgendwie 2 Wochen später oder 1 Woche später Insolvenz anmeldet, wenn es diese Bürgschaft nicht bekommt?
Okay, was wäre das richtige Instrument gewesen? Jetzt ist das richtige Instrument in vergleichbaren Fällen, ne?
Private Investoren haben Geld gegeben, private Investoren haben den Businessplan gesehen, haben den Case gesehen. Und wenn ich als Investor daran glaube, dass dieses Projekt weitergeht mit den sozusagen Finanzzahlen, dann gebe ich neues Geld. Da reden wir vielleicht über eine andere Bewertung, da reden wir über irgendwie bevorzugte Rechte, die ich habe. Aber ich sozusagen als Investor habe Vertrauen in dieses Geschäftsmodell. Und da sind wir eben wieder bei diesem Thema Deep Tech, ich habe längeren Horizont, ich habe vielleicht ein höheres Risiko. Ich brauche eben auch ein Investorenprofil, das dann bereit ist, diese Themen mitzugehen.
Was müsste auf europäischer Ebene jetzt passieren, um mehr Wachstumskapital für hochinnovative Unternehmen zu mobilisieren?
Ich komme gerade zurück aus Barcelona von einer Deep Tech-Konferenz, die genau einen Tag stattgefunden hat nach der US-Wahl. Und da gab es schon große Einigkeit, Resilience in Europe, also einfach, wie widerstandsfähig ist die europäische Industrie. Und mein Appell jetzt ist einfach zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Jetzt ist die Zeit, um eben mehr koordinierten Ansatz in Europa zu fahren, mehr sozusagen auch einen großen Wurf zu wagen, was Investitionskapital angeht und was eine Vereinheitlichung von Regulierung angeht, um einfach in Europa ein anderes und besseres Klima auch für Investitionen zu schaffen, auch in dem Bereich. Und ich glaube, wir haben ja genügend auch Themen rund um das um die Bereiche Gesundheit, Raumfahrt, Semis, die wirklich entscheidend sind, dass wir in Europa unabhängig werden und unsere Industrie auch unabhängig bleibt.
Würdest du dieses Kapital, was du mobilisieren würdest, über europäische Schulden, Gemeinschaftsschulden finanzieren wollen? Also Eurobonds mit anderen Worten?
Also ich sehe den Staat als Partner, ich sehe den Staat aber nicht in der Pflicht, da voranzugehen, sondern ich glaube, am Ende musst du privates Kapital mobilisieren. Und wir haben ja auch in Europa viel privates Kapital. Da braucht es wahrscheinlich eine Änderung bei den ganzen sozusagen Asset-Managern, Versicherungen, dass auch Teile davon in die Art von Investitionen getätigt werden können. Und dann braucht es wahrscheinlich auch eine Kopplung mit sozusagen staatlichem Kapital. Aber ich würde es für falsch halten, wenn du in Europa den ganzen Bereich mit staatlichem Geld finanzierst, weil der Staat ist da sicher der schlechtere Partner, der kann sozusagen Risikoarbitrage vornehmen, aber der sollte da jetzt nicht vorangehen.
Im Gespräch und ne, im Draghi-Papier ja auch stark betont ist ne, die Harmonisierung der Kapitalmärkte. Was muss da konkret geschehen? Wie würden wir es hinbekommen, dass wir endlich eine europäische Tech-Börse zum Beispiel haben? Mit auch dann einer klaren Exit-Strategie für große deutsche Startups. Oder europäische Startups natürlich.
Also es gibt ja gemeinsame Ansätze. Ich glaube, das viel zitierte Draghi-Papier ist ja ein gutes Beispiel als Blaupause, was man machen muss. Wir sind halt leider in Europa immer nicht gut darin, es dann wirklich auch umzusetzen, sondern es bleibt dann sehr häufig große Papiere, große Vision. Aber wenn ich mir jetzt gerade das geopolitische Umfeld ansehe, dann hat sich's halt einfach verändert. Das heißt, wir müssen in Europa einfach die Befindlichkeiten abstellen und müssen versuchen, gerade wenn es nicht mit allen möglich ist, dann müssen halt Länder vorangehen und müssen gemeinsam versuchen, die Dinge zum Besseren zu bewegen. Ja, und da spielt Deutschland, glaube ich, einfach eine sehr, sehr entscheidende Rolle, um dann eben auch mit einer Vision rauszugehen und zu sagen, die Themen müssen wir anpacken.
Hast du ein Gefühl oder eine Hausnummer, wie viel Wertschöpfung eigentlich aus Europa abgewandert ist, weil erfolgreiche Startups oder Scale-Ups dann eben den letzten Finanzierungsschritt nicht in Europa gemacht haben, sondern zum Beispiel an der Nasdaq? Gibt es da Näherungswerte?
Also ich habe keine finalen Zahlen, aber was natürlich klar ist, gerade wenn du ausländische Investoren hast in den Bereichen, dann wird es meistens auch gekoppelt mit Standortentscheidungen, was in der Konsequenz eben auch dazu führt, dass eben Braindrain entsteht. Also heißt eben einfach Experten dann auch abwandern, wenn eben Produktionsstätten und anderes in die jeweiligen Länder verlagert wird, wo eben auch das Geld herkommt. Am Ende, Kapital ist eben sehr mobil und als Gründer, Gründerin musst du dich dann eben auch darauf einstellen, wenn eben das so gekoppelt ist, man das Geld nimmt, dann ist das eben die Konsequenz.
Du kommst aus dem Investmentbanking, machst auch in der Kommunikationsberatung, da habe ich auch gleich noch eine Frage, aber vorab noch. Dann hast du ja selbst ein Fintech gegründet. Was waren denn deine Lehren gewissermaßen mit aus dem Investmentbanking kommen bei der Kapitalakquise für dein Fintech? Was hast du da gelernt in der Zeit? Boah, ihr habt ja erfolgreichen Exit hinbekommen.
Das Unternehmen wurde verkauft. Ich habe da immer noch ein paar Anteile. Ich muss, glaube ich, der Klarheit wegen sagen, es war eine Co-Gründung zusammen mit einem Accelerator Finleap, der eben eine große Anzahl an Fintechs gebaut hat und auch initial finanziert hat. Das heißt, das Positive an dem Modell ist, dass zumindest die Seed-Finanzierung gesichert ist, um dann irgendwie beim Product-Market-Fit auch rauszugehen und extern Geld einzuwerben. Was ich aber gelernt habe, und da hat mir meine Investment-Banking-Zeit sicher sehr gut geholfen, ist, du musst irgendwie die Zahlen sehr sauber und mit der nötigen sozusagen Vision nach vorne haben. Und das andere, was ich einfach gelernt habe, ist, du brauchst halt einfach irgendwie eine große Idee, wo man dann eben auch Leute dazu motivieren kann, dir zuzuhören.
Wo wir bei der Kommunikation wären. Leute zu motivieren, dass sie dir zuhören, das funktioniert ja meistens, indem man eine gute Geschichte erzählt, die in sich schlüssig ist, die eine große Vision beinhaltet, aber nicht unglaubwürdig ist. Also die gute Storytelling ist, aber kein Fairytelling. Wenn ich mit deutschen Gründerinnen und Gründern spreche und die natürlich auch zu Recht darauf sagen, wie schwierig es ist, hier Kapital zu akquirieren, dann kann man natürlich auch umgekehrt denen gelegentlich sagen, naja, aber so geil ist die Geschichte, die du erzählst, auch gerade nicht. Du warst einige Jahre bei einer sehr, sehr großen und bekannten Kommunikationsberatung, CNC. Wie ist da dein Blick auf die Storytelling-Fähigkeiten Deutschland, europäischer Gründerinnen und Gründer? Ist es jetzt ein Klischee, dass sie es nicht so gut können wie die Amis, oder ist da schon auch was dran?
Ja, also ich möchte wirklich nicht alle Gründer und Gründerinnen über einen Kamm scheren.
Das kann man ja nicht, das ist ja klar.
Genau, aber was, glaube ich, schon auffällt, ist, die große Idee oder die Vision, wo ich hin möchte, die fällt halt im Regelfall, zumindest in Deutschland, kleiner aus. Es geht halt selten darum zu sagen, lass uns irgendwie gemeinsam zum Mars fliegen, sondern es geht dann irgendwie zuerst mal darum, okay, wo ist jetzt irgendwie der Raketenstartplatz? Ja? Und wenn ich das eben mit dem Mindset auch versuche zu verkaufen, dann habe ich halt per se vielleicht schlechtere Chancen, wie wenn ich irgendwie aus einem anderen Kontext heraus einfach sage, okay, ja, wir bauen jetzt irgendwie die nächste Generation von Raketen. Und das Problem ist eben, Storytelling, wie du auch weißt, ja, kann man lernen. Man kann sich da auch Hilfe holen. Und ich glaube schon, dass da vielleicht der ein oder andere noch mal was besser machen kann.
Ja, du bleibst diplomatisch, verstehe. Nur mal zu dir persönlich, ne? Du hast einfach ungewöhnlich viele Rollen, ne? Also oft Leute, die irgendwie Wechsel vollzogen haben, aber bei dir ist es schon sehr auffällig und sehr, sehr, sehr interessant. Ist es geplant oder du machst irgendwas und dann lugt eine neue Opportunität um die Ecke und dann machst du das halt? Oder wieso bist du so jemand, der sich offenkundig wohlfühlt darin, irgendwas abzuschließen und dann eine neue Rolle zu gehen oder parallel viele Bälle in der Luft zu halten? Das ist ja bei dir jetzt auch der Fall.
Ich glaube gar nicht, dass ich über die Zeit so viele Rollen hatte, sondern ich habe über meine letzten 30 Jahre ja immer so zwischen 3 und 5 Jahre Dinge gemacht, ja, so zwischen Gründung, Kommunikationsberatung, Banking. Und da ist natürlich in den 30 Jahren auch einiges zusammengekommen, was ich heute als Erfahrung nutzen kann. Ja, und das war sicher alles so ein bisschen rund um das Thema Innovation, Unternehmensgründungen, Entrepreneurship. Was ich aber für mich beschlossen habe vor 2 Jahren, war eben, dass ich keine vollzeitoperative Rolle mehr haben möchte, sondern dass ich eben mir ein Portfolio zusammenbaue aus Beratung, Beiratsmandaten, Aufsichtsratsmandaten. Und das wollte ich dann am Ende auch nicht alleine machen, sondern eben meine Rollen jetzt bei Drakestar oder DevelopX heißt immer, da gibt es auch Teams im Rücken, im Hintergrund, mit denen man gemeinsam eben einfach mehr umsetzen kann. Und aus der Kombination heraus fühle ich mich im Moment einfach sehr wohl, weil ich sehr viele interessante Themen und Dinge machen kann, bis hin zu gerade bei der Westerwelle Foundation in dem Young Leader Programm mentore ich gerade nigerianischen Insurtech-Gründer. Und es macht erstens viel Spaß und zweitens gibt es nochmal irgendwie einen ganz neuen Blick auf bestimmte Themen und Dinge.
Afrika ist aber ein Thema, was dich lange verfolgt. Ne? Du hast es ja vorhin schon angedeutet. Hast du da irgendwann mal einmal da gewesen und dann nicht mehr losgelassen. Das hört man ja oft, ne? Also gibt's für Asien, aber besonders für Afrika. Kenne ich mehrere Leute, bei denen es so war. Einmal da und dann immer wieder hingezogen gefühlt. Ja.
War bei mir tatsächlich so. Ich habe dann eben in meinen 20ern nicht nur berufsbegleitend studiert, sondern wenn es die Zeit erlaubt hat, bin ich auch viel gereist, viel Backpacking dann eben in Afrika und hängen geblieben. Dann gab es eben aus beruflichen Gründen und auch familiären Gründen ein paar Jahre, 15 Jahre kaum irgendwie Berührungspunkte. Aber ich bin jetzt eben seit 2 Jahren dann wieder sehr tief eingestiegen, war jetzt auch mehrmals da, war in Ruanda, war in Kenia, Südafrika, einfach dann dementsprechende Tech-Ökosysteme mehr anzusehen. Und da gibt es eben durchaus sehr viel Optimismus, sehr viel Mut, sehr viel auch Gründerpersönlichkeiten, die eben einfach versuchen, ihr Leben besser zu machen. Und man kommt da immer sehr inspiriert zurück.
Wie schätzt du es ein, ne? Der ewige Hoffnungswert Afrika im Grunde genommen? Ne? Weiß nicht, wenn ich als Journalist schon vor 20 Jahren Geschichten darüber geschrieben hat, jetzt kommt Afrika endlich. Diesen Optimismus, ne, den sieht man ja auch. Und was wären die Indikatoren für dich, dass es diesmal klappt, dass jetzt tatsächlich, ne, dieses Versprechen, Afrika ist der wachsende Kontinent, Afrika hat sich immer unter Wert entwickelt oder unter Wert verkaufen können aus vielen historischen Gründen. Siehst du Indikatoren, wo man jetzt sagt, jetzt passiert wirklich mehr und so viel, wie man hoffte, auch jetzt natürlich aus einer Entwicklungsperspektive heraus?
Also ich glaube, es gibt eben eine große Anzahl an Gründern, die für sich verstanden haben, der Staat wird es nicht richten. Und das hat eben auch was damit zu tun, dass dieses ganze Thema aus einer Entwicklungshilfeperspektive aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Rolle spielt. Ja, sondern am Ende gibt es gute Ideen, gibt es die dementsprechend guten Gründer und Teams in Afrika und die finden Funding. Ja, es gibt eine Reihe von sehr guten afrikanischen VCs. Da sind auch eine Reihe hier von zum Beispiel Leuten in Berlin, die ich kenne, die da als LP engagiert sind, für die es einfach auch eine Herzensangelegenheit ist. Und da entwickelt sich einfach sehr viel. Natürlich gibt es da auch Themen, Later Stage Funding Gap und so weiter. Aber ich glaube, dieses Mal sind wir in der Lage, dass eben es genügend Kapital da, es sind genügend Gründer da, die eben auch den Drive und die Motivation haben, nicht auf irgendwelche staatlichen Entwicklungshilfe zusammenarbeiten zu warten, sondern einfach die Dinge selber in die Hand nehmen.
Und du hast Wachstumsmärkte.
Und du hast Wachstumsmärkte und auch immer die Diskussion, du hast halt einfach eine sehr junge Bevölkerung, die sind sehr digital affin, hast halt einfach eine sehr stark wachsende Kundengruppe und das zeichnet halt Afrika aus, vielleicht im Verhältnis zu manchem Land in Europa.
zu nahezu jedem Land oder zu jedem Land in Europa. Bist du selbst in Afrika investiert? Du hast ja auch ein Portfolio an Beteiligungen.
Genau, ich bin, also was meine Lehre aus auch vielen Gesprächen ist, ich trenne Beratung sehr stark von Investments. Also das heißt, wenn ich afrikanischen Gründern helfe, dann mache ich das eher aus einer Mentorenrolle und aus einer Rolle, auch Zugänge sozusagen zu Kapital zu ermöglichen. Was aber aus meiner Sicht, und das gilt wahrscheinlich genauso für Deutschland, immer dann, wenn es Mischmodelle gibt aus Beratung und eigenem Investment, dann wird es meistens kompliziert. Weil Gründungen verlaufen immer anders und ich möchte gerne den Leuten, denen ich helfen möchte, immer den besten Rat geben und nicht im Hinterkopf haben, aber das ist auch mein eigenes Geld. Und wenn ich die jetzt irgendwie sage, wir müssen es aber anders machen, dass ich mein Geld retten kann, dann finde ich das immer eine schwierige Ausgangslage.
Verstehe ich. Also investierst du in andere Startups in Afrika, die du nicht berätst?
Ja gut, wenn, dann investiere ich in sozusagen Fondsstrukturen als LP und der Fund sozusagen macht die Investments.
Okay, verstehe. Und gibt es da Themen, die du als besonders interessant gerade wahrnimmst in Afrika?
Ich komme eben sehr stark aus dem Fintech-Bereich und das ist dann natürlich auch ein Riesenthema. Eben viele underbanked Customer, große Wachstumsraten, da gibt es gute Ansätze für Digital Neobanks, die wahnsinnige Wachstumsraten haben und das sind alles Themen, die finde ich extrem spannend. Gibt auch Agritech-Themen, aber da bin ich jetzt nicht der Experte. Aber eben das ganze Thema, wie kann ich eben auch Lieferketten für Ernährung sicherstellen, ist für den Kontinent natürlich irgendwie ein super wichtiges Thema.
Wenn du einem jungen Menschen jetzt raten solltest, der sehr spannend findet, was du gerade erzählt hast, auch deine, quasi deine Karriere, die verstanden, ne, die viele Rollen hatte, die aber sich ja im Kern doch fast immer um Finanzierung dann gedreht haben. Das fand jetzt jemand spannend. Was würdest du dem heute raten, wie er in dieses Thema beruflich gut reinkommt? Also anderen zu helfen, Innovation zu finanzieren. Banklehre? Immer noch? Hört sich ein bisschen outdated an.
Genau, also da würde ich dir zustimmen, dass es wahrscheinlich heute der falsche Weg wäre, den ich auch keinen mehr raten würde. Nein, ich glaube, was würde ich raten? Probiert euch aus. Und ich persönlich finde, dass eben Leute, die entweder selbst gegründet haben oder in einem Startup gearbeitet haben, meistens dann auch die empathischeren und vielleicht auch die besseren Investoren sind, weil bei Gründungen, es läuft immer was schief und jeder, der es schon mal selber mitgemacht hat, der hat halt einfach nochmal einen ganz anderen Blick auf die Dinge und sieht halt Herausforderungen anders und geht mit denen anders um. Also deswegen würde ich jeden jungen Menschen heute dazu ermuntern, wie gesagt, probiert euch aus in Gründungen, arbeitet mal im Startup, findet raus, ob das was für euch ist und dann könnt ihr hinterher immer noch einen anderen Lebensweg einschlagen und vielleicht in eine Bank gehen oder in eine Beratung gehen oder in einen Konzern gehen.
Oder ein afrikanisches Fintech aufbauen.
Oder ein afrikanisches Fintech aufbauen und vielleicht als kleine Anekdote, ein früherer Kollege von mir macht das gerade, Deutscher in Nairobi mit einem kenianischen oder mit zwei kenianischen Co-Foundern und das funktioniert prima und die sind da sehr erfolgreich.
Letzte Frage, die stelle ich all meinen Gästen, du kennst sie natürlich, auch an dich. Ja, 2050, wir sind ungefähr gleich alt, also das jetzt in rund 25 Jahren, naja, dann sind wir schon so auf die 80, 75 auf die 80 zulaufend. Mal angenommen, wir sind dann noch jung und fit und die Langlebigkeitsmedizin hat uns auch ein bisschen geholfen. Was für eine Sprunginnovation würdest du dir für das Jahr 2050 wünschen, für dich und natürlich auch für deine Kinder und dann vielleicht auch schon Enkel?
Ich glaube, das, was wir wirklich brauchen, ist eine nachhaltige und sichere Energiequelle. Das heißt, wir müssen es schaffen, von fossilen Brennstoffen unabhängig zu werden. Da gibt es ja verschiedene Ansätze und das würde ich mir für 2050 wünschen, für unseren Planeten, für mich und auch für meine Kinder.
Dein Wunsch ist gehört. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass diese Idee auch schon andere in diesem Podcast hatten, aber too cheap to meter Energie, grüne Energie im Überfluss. Ach, was könnten wir damit alles machen? Das ist Konsens. Hast du auch noch irgendwas Originelles? Also irgendwas, was so Science-Fiction oder irgendwie sowas?
Was aber, glaube ich, es nicht schlechter macht, weil das ist wirklich eine der großen Herausforderungen. Aber ich habe noch was anderes, personalisierte Medizin.
Okay, gut. Da, also insbesondere, wenn wir dann, ne? Also dann, wenn wir da 75 sind und 80 sind, dann könnten wir das dann noch besser gebrauchen.
Deswegen komme ich darauf, wenn wir beide dann gemeinsam über unser Alter sprechen.
Sehr gut, sehr gut. Ganz, ganz herzlichen Dank, Helmut, für die vielen klugen Gedanken, wie wir mehr Geld für radikale Innovationen, für die Tech-Innovationen in Deutschland und Europa freisetzen könnten. Und ja, ich bin gespannt, was ich demnächst wieder auf LinkedIn von dir lese, welche neue Rolle du da angenommen hast.
Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Auch euch natürlich. Wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet, wenn ihr uns vielleicht eine kleine Review hinterlasst und wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt. Diese Ausgabe des Sprint-Podcasts wurde wie alle anderen im Jahr 24 von Max Zöllner produziert. Herzlichen Dank dir, Max, für ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit. Die nächste Folge, die kommt nicht in zwei Wochen, denn dann ist ja Weihnachten, sondern wir gehen in eine kurze Weihnachtspause und sind dann Mitte Januar wieder für euch da. Dann mit wie traditionell einem Rückblick und einem Ausblick auf die Arbeit der Sprint 24 beziehungsweise einen Ausblick auf 25 mit unserem Direktor, mit Rafael Laguna de la Vera. ganz, ganz herzlichen Dank für eure Treue in diesem Jahr. Wir wünschen euch ein besinnliches Fest, viel Energie dann im kommenden Jahr. Und auch dann gilt natürlich, wie immer, bleibt neugierig.